HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit der Schriftstellerin und Journalistin Eva Demski und mit Sylvia Schwab. Der Anlass für unser Gespräch heute, Eva Demski, ist Ihr 70. Geburtstag. Einen sehr herzlichen Glückwunsch zuerst einmal.
Danke.
60 Jahre und kein bisschen weise. Das hat ja Kurt Jürgens gesungen. Sie werden heute 70. Könnten Sie singen oder sagen, 70 Jahre und ein bisschen weise?
Ich weiß nicht, ob man das über sich selber sagen sollte. Weisheit ist eine Eigenschaft, die andere feststellen, nicht man selber. Es ist aber dieses kein bisschen weise eine typische Männergeschichte. Damit ist ja gesagt, ich bin kein bisschen erwachsen. Ich bin immer noch der tolle Boy von ehedem. Und das würde ich nicht in Anspruch nehmen. Wenn Weisheit festgestellt werden sollte, würde ich mir zwar anfangen, Sorgen zu machen, aber auch nicht allzu große.
Ja, die Frage ist ja auch, was man als weise bezeichnet.
Ja, weise heißt eigentlich, man hat am Spiel nicht mehr teil, sondern man guckt es nur an und kann es beurteilen. Entweder, glaube ich, hat man das ganz früh oder kriegt es nie. Und das kann ich nicht sagen, wie das bei mir ist.
Dann würde ich jetzt mal unterstellen, dass zumindest ein bisschen Weisheit Sie schon sehr früh bekommen haben. Denn als ich mir über diesen Begriff Gedanken gemacht habe, habe ich gedacht, es ist auch so ein bisschen diese Mischung aus Witz einerseits und aus Wehmut, auf der anderen Seite Humor. Das ist Abstand und zugleich Nähe.
Ja, aber das kann man ja nicht beschließen, dass man das hat. Ich habe das ja nicht beschlossen. Ich habe auch nicht beschlossen, dass in meiner Biografie der Abschied immer eine große Rolle gespielt hat. Oder die Erkenntnis, dass man sich mal auf Vergänglichkeit besser einstellt, ehe man sich von ihr überraschen lässt. Aber das beschließt man ja nicht. Damit umzugehen, die Art damit umzugehen, die wird einem zum Teil gegeben. Da habe ich, glaube ich, von manchen Vorfahren einiges geerbt. Eine gewisse heitere Abgeklärtheit. Wenn man die in der dritten Generation erfährt, kriegt man davon ja auch ein bisschen was mit. Und auf der anderen Seite eben aber nicht ganz und gar zurückgezogen zu sein, was man ja auch könnte. Mhm. Weisheit kann ja auch heißen, ich habe mit allem nichts mehr zu tun.
Bevor wir jetzt weiter sprechen über Weisheit, über Älterwerden, über Alter auch, würde ich lieber erst mal ganz vorne anfangen oder ziemlich weit vorne, aus ganz gegebenem Anlass, nämlich im Augenblick ist anlässlich Ihres 70. Geburtstags Ihr Roman Scheintod wieder aufgelegt worden. Der ist 84 zum ersten Mal erschienen, der ist also jetzt 30 Jahre alt. Wie kam es eigentlich zur Neuauflage gerade dieses Buches?
Ich kann Ihnen das nicht sagen, ich weiß es nicht. Und ich habe ja nicht darum gebeten, dass das gemacht wird, sondern der Verlag wollte das gerne und ich hatte nichts dagegen, weil ich selber neugierig war, wie hält das oder wie guckt sich das an. Das Ereignis, um das es geht, ist 40 Jahre her, das Buch ist 30 Jahre her, viele Zehner in diesem Jahr übrigens. Ich habe ihm getraut, sozusagen noch einmal neu und anders und in eine andere Richtung Fahrt aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob das mit jedem Buch geht. Der Autor denkt immer, das geht mit jedem seiner Bücher. Ich weiß es nicht. Ein Roman hat ja normalerweise eine Lebensdauer wie ein Goldhamster oder so. Oder
oh,
vielleicht
ist aber
so ein bisschen weniger.
Es gibt auch ein paar Elefanten unter dem Roman.
Aber
ein paar Rhinoceros und fast Dinosaurier.
Ganz, wenig. Ganz, ganz wenig. Die meisten, Sie können sich die Vorschauen angucken, zweimal im Jahr. Und die meisten davon leben nicht lang. Und das ist zwar bedauerlich, aber im Grunde normal. Und ob dieses Buch überlebt hat, sozusagen unter der Erde und unter den neuen Generationen oder nicht, das finde ich ganz spannend, ja.
Vielleicht sage ich ein paar Sätze zum Inhalt. Scheintod erzählt, stark autobiografisch gefärbt, von einer Liebe in politisch sehr unruhigen Zeiten, vom Tod eines Mannes, dessen Vorbild war Ihr Mann, Rainer Demski. Es geht um Trauer, um Verlust, um Verarbeitung. Es geht aber auch um das Vergehen von Zeit. Der Roman spielt 1974 und früher, also in den End-68er oder den End-60er Jahren. Sie sagten eben, wie wird man den Roman heute lesen? Kann man ihn heute anders lesen? Haben Sie ihn selber jetzt beim Wiederlesen, ich nehme ja an, das haben Sie getan, auch wieder neu gelesen und anders gelesen?
Ja, erstaunlicherweise ja. Ich habe ihn nicht mehr angefasst, viele Jahre lang, weil ich das eigentlich grundsätzlich nicht mache. Es sei denn, ich werde gebeten und muss was suchen oder so. Ich habe nichts dran verändert, musste aber dennoch Korrekturfahnen anschauen. Also verändert sind ein paar Zeichensetzungssachen oder so, das war aber nicht ich. Ich wollte nicht nochmal drangehen, das hätte ich auch albern gefunden. Er hat mir einen sehr angenehmen Leserabstand verschafft. Ich war nicht Autor, sondern Leser. Und das hat mir eigentlich ein bisschen Vertrauen gegeben, wenn ich das überhaupt gebraucht hätte, weil im Grunde genommen sind solche Sachen nur Angebote. Das kann funktionieren oder nicht. Das weiß ich nicht.
Und ist Ihnen, Eva Demski, diese Frau, es heißt ja immer nur die Frau,
ja,
und dieser Mann, von dem es nur heißt der Mann, sind die Ihnen heute wieder näher gekommen oder sind die dann doch noch ein ganzes Stückchen weiter weggerutscht, als Sie es schon waren zu der Zeit, als Sie den Roman geschrieben haben?
Teils, teils. Also die heißen so, und es gehört immer der Dritte noch dazu, der Junge, die heißen so, weil sie gar nicht anders heißen konnten. Das war das Stück Distanz, was ich auch 10 Jahre nach den Ereignissen gebraucht habe, um Leben als Material zu bearbeiten. Ich hatte nicht eine Sekunde den Wunsch, eine sentimentale Reise zu veranstalten. Ich wollte auch keine heiligen Legende. Die Choreografie dieser doch ziemlich wilden Geschichte musste erst ganz klar dastehen und dann war es ganz klar, der Mann, die Frau, der Junge. Die sind mir zum Teil weit weg, vor allen Dingen in dieser rührenden politischen Gewissheit. Das kann ich mir zum Teil überhaupt nicht mehr vorstellen. In diesem eklatanten Mangel an Skepsis, in diesem juvenilen Mut, der da auch drin steckt, in diesem Gefühl, man sei wichtig auf dieser Welt. Da finde ich das ja rührend und sehr entfernt. Und ganz nah ist es dann bei der Liebe und vor allen Dingen bei diesem Gefühl, da geraten Menschen in ein Gespinst von Ereignissen, die sie nicht wirklich beeinflussen können und werden doch zum Teil Puppen. Und der ganz große Regisseur dieses Puppentheaters ist eben der Tod. Das weiß ich heute aber sehr viel genauer, als ich es damals wusste.
Mir ist auch eines noch aufgefallen. In diesem Buch ist immer wieder auch von Angst die Rede. Und dann habe ich mich umgekehrt daran erinnert, dass Sie mal in einem Interview gesagt haben, wenn ich eines gelernt habe aus dieser 68er-Bewegung, dann ist es Mut. Und es ist für mich auch eine ganz große Spannung zwischen Mut und Angst in diesem Roman.
Ich denke, das ist immer diese Geschichte vorhersehbar, unvorhersehbar. Mut war ja auch was, was die Generation vorher, die Generationen vorher, uns als unmöglich erklärt haben. Also Mut in der Nazizeit war tödlich. Und die darauf folgenden Generationen wollten ausprobieren, dass das so nicht sein darf, dass Mut möglich sein muss, ohne mit seinem Leben zu spielen. Das war ja dieses Verwirrende an dieser 68er Zeit. Wir wollten ja alle nicht erwachsen sein, weil erwachsen war schuldig. Auf der anderen Seite wollten wir aber Macht haben über diejenigen, die schuldig geworden waren. Wir waren zum Teil in einer Art und Weise selbstgerecht, dass mir heute kalt den Rücken runterläuft. Also ich kann mich erinnern, dass meine Schwiegermutter oft vergeblich versucht hat, mir von ihrer Flucht zu erzählen. Und ich mit einem völligen Kaltherzigkeit sagte, was redest du? Ihr habt das alles selber angerichtet. Dann beklagt euch auch nicht. Das würde ich heute völlig anders sehen. Ich kann sie nicht mehr fragen. Das heißt, die Dichotomie zwischen Mut und Angst ist gleichzeitig auch die Suche nach der eigenen Position. Wie sieht Einfluss aus? Habe ich welchen? Bilde ich mir den nur ein? Und wie sieht das Ergebnis aus? Diese ganze Raffeier, ein einziges Katastrophenspiel, ein Ausprobieren, eine Blindheit, die aber Gründe hatte. Man konnte das alles begründen. Heute wird so getan, als hätte man da gar nichts begründen können. Das stimmt nicht. Dies alles ist ja nicht alles in diesem Roman. Aber ich finde, dafür, dass er sehr früh erschienen ist, ist ausgesprochen viel an Skepsis schon drin. Ja. Und zwar die Skepsis, die entsteht, wenn einer 29-Jährigen der Mann stirbt, der ein Zoo- und Politikon ersten Ranges war, aber dann eben mausetot. Und das passt nicht mehr ins System. Das kommt im System nicht vor. Das kommt in der Angst und im Mut nicht vor. Das ist was anderes. Die große Regie. Und da ist mir aufgefallen, dass ich zu all dem, was mir sagt, wie es richtig ist, nicht gehören will.
Im Roman selbst kommen verschiedenste Songs vor. Und ja. Sie haben sogar als Motto einen Songtext von Scott McKenzie vorausgestellt. Mhm. Wir hören jetzt auch Musik.
Ja, Scott McKenzie, die A-Seite, San Francisco.
Mögen Sie da noch irgendwas zu sagen?
Die B-Seite, die das Motto des Buches ist, ist natürlich viel wichtiger. Aber ich habe, glaube ich, 3 Singleplatten abgenudelt, ohne diese, also immer wieder neu gekauft, weil ich das rauf und runter gehört habe. Ich habe die B-Seite erst sehr spät kennengelernt und die fand ich dann spannender. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle.
Eva Demski ist Doppelkopfgast in HR2 Kultur. 70 Jahre werden Sie heute, Eva Demski, und wir haben auf Ihren Wunsch hin Scott McKenzie gespielt mit San Francisco. Mein Name ist Sylvia Schwab. Es gibt so ein paar Themen, Eva Demski, die sich wie Leitmotive durch Ihr Schreiben ziehen. Sie haben eben eines genannt, der Tod. In verschiedenen Romanen spielt er eine Rolle, aber genau auch das Gegenteil, die Lebensfreude. Dann das Reisen, die Stadt Frankfurt, die Liebe zum Garten, die Liebe zu den Katzen, aber auch zu den Menschen. Und dann immer wieder oft auch versteckt in Reflexionen, das Schreiben selber. Sind Sie nett und malen uns mal ein Bild, wo, wie, wann schreiben Sie eigentlich?
Oh, das ist schwer, weil es gibt ja mehrere Schreibarten. Ich habe natürlich einen Laptop. Der steht immer an der gleichen Stelle, was die Leute immer zum Lachen bringt, weil der war noch nie ausgestöpselt. Man sagt mir zwar immer, man kann den überall hin mitnehmen, aber ich würde das nie tun. Ich habe hunderte von kleinen Büchern und Heften, in denen ich Notizen mache. Ich gehöre aber nicht zu den Leuten, die unablässig schreibend durch die Gegend ziehen. Wobei sehr lustig ist, dass man heutzutage alles fotografieren kann. Das fällt keinem Menschen auf, wenn unablässig rumfotografiert wird. Wenn man aber irgendwo steht und sich schreibend Notizen macht, erregt man sofort misstrauische Aufmerksamkeit. Was tut die da? Ist mir schon ein paar Mal aufgefallen.
Ja, es ist eine Kulturtechnik, ist irgendwie schon aus dem Raster gefallen
ist. Ja, ja. Ich schreibe also viel mit der Hand. Ansonsten habe ich keine festen Zeiten. Was wichtig ist, man braucht lange leere Zeit. Ich kann nicht gut schreiben, wenn ich zum Beispiel abends eine Lesung oder eine Veranstaltung habe.
Das heißt, man braucht den inneren Raum, die innere Ruhe auch. Also dieses,
ja, man braucht schlichte Langeweile.
Langeweile?
Ja, ja, man braucht. Langweilig ist so ein zu Unrecht verfemtes Wort. Ich finde, Langeweile ist ungefähr das Kunstförderndste, was es überhaupt gibt. Ich denke, man macht seine Bilder oder Bücher oder seine Musiken, weil man sie selber auf der Welt haben will. Weil die Welt sonst ein bisschen langweiliger wäre. Deswegen füllt man die Langeweile damit, dass man etwas in sie hineintut. Unter Stress, in Hetze, in Zeitdruck. Ich gehöre jedenfalls zu den Leuten, das funktioniert gar nicht.
Mhm. Eva Demski, 7 Romane haben Sie ja geschrieben, dazu unzählige Essays, Vorträge, Featurebände, Erzählungen, dann feuilletonistisch Kritiken. Sie haben Übersetzungen gemacht, Sie haben sogar Fernsehfilme gedreht, Feuilletons geschrieben, also ein Riesenwerk in 40 Jahren. Ich nenne ein paar Romantitel. Goldkind war der erste, der Sie über Nacht fast bekannt gemacht hat. Karneval, dann Scheintod, über den wir gesprochen haben. Hotel Hölle, Guten Tag. Afra, jetzt nenne ich sie auch alle, das Narrenhaus und das siamesische Dorf. Mir ist etwas aufgefallen. Die Abstände zwischen den Romanen werden immer größer. Am Anfang sind es 2 Jahre und dann zwischen dem 6. und 7. sind es 9 Jahre.
Ja, aber da kommen natürlich so viele Sachen dazwischen.
Also weil nicht mehr genug Langeweile.
Nicht mehr genug, nee, eigentlich nee, das stimmt nicht. Ich habe die Sache mit dem Anders Reisen, die habe ich relativ spät eigentlich erst entdeckt. Die Sache mit den Essays, die plötzlich ein Ganzes ergeben, das habe ich relativ spät erst entdeckt. Ich war immer so ein Salzstreuer. Ich habe so viel rausgeworfen und habe mich dann nicht mehr drum gekümmert, bis ich dann mal gemerkt habe, die Dinge haben auch Zusammenhänge. Und das mit den Abständen, ach Gott, das muss nicht so bleiben.
Aber der letzte Roman ist erschienen 2006.
Ja.
Das heißt, wir dürfen schon bald wieder auf was Neues hoffen.
Das weiß ich nicht, weil mit diesem letzten habe ich eine Erfahrung gemacht, die nicht eine Schreibhemmung verursacht hat, die hatte ich nicht, aber eine große, sehr gelassene Abwendung vom Betrieb. Das siamesische Dorf war für bestimmte Leute eine Art Geisel. Ich will da gar nicht lang drüber reden, weil nichts ist langweiliger, als sich über Vergangenes zu beklagen. Ich habe was draus gelernt, es war eine wichtige Zeit.
Also man muss es schon etwas übersetzen, also es waren sehr negative Reaktionen.
Es ist totgeschlagen worden, also ein eigentlich heiteres und charmantes und ganz spannendes Buch. Dem ist der Vorwurf gemacht worden, es sei nicht Walter Benjamin. Das hat es aber auch nicht sein wollen. Aber wie gesagt, verschüttete Milch, meine für mich selber Trotzreaktion waren dann die Gartengeschichten, die ich wirklich nur für mich geschrieben habe, um mir selber zu zeigen, die Freude ist nicht weg. Damit ging es dann andersrum. Und ich weiß auch gar nicht, warum man so auf dieses Etikett Roman guckt, weil nehmt alles nur in allem, es fügen sich auch Romane aus Geschichten, es fügen sich auch Romane aus Reisen, wenn es denn mit wessen Hilfe auch immer, wahrscheinlich nur mit meiner eigenen, mal wieder ein Roman wird, okay. Aber was draußen draufsteht, ist mir eigentlich nicht so furchtbar wichtig. Ich habe ja immer zwischen den Genres oszilliert.
Eva Demski ist Doppelkopfgast in H2 Kultur, aber da denke ich doch, einen Roman zu schreiben, und ihre Romane waren große Romane, dicke Romane, Figuren zu entwerfen, Geschichten über einen ganz langen Bogen immer wieder aufzugreifen, in Atem zu halten, zusammenzufassen, ist ja doch was anderes als entweder ein Band mit Erzählungen, Essays, Gartengeschichten, kulinarischem, wie ja auch jetzt gerade erschienen ist, zusammenzustellen, was ja doch, denke ich mal, eher ein Zusammenfügen von kleineren Mosaiksteinen ist. Also so stelle ich es mir vor als Nicht-Schriftstellerin. Und da könnte man jetzt ja vielleicht auch daraus schließen, dass sich auch das Schreiben verändert hat.
Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass ich jeden Roman genauso angefangen habe, als würde ich nichts anderes schreiben als eine Erzählung. Und jeder meiner Romane hat eine Zahlenmystik. Jeder. Weil sich hinsetzen und sagen, ich mache jetzt das unsterbliche Buch und es hat nicht unter 700 Seiten, das ist nicht meine Sache. Das sind 21 Seiten und 21 Seiten und 21 Seiten. Oder es sind 12 Tage, 1, 2, 3, 4. Oder es sind 5 Bilder. Bei der Afra habe ich zum Beispiel erst das erste und dann das letzte Kapitel geschrieben und habe es dann in der Mitte zusammengebaut, weil es eben über 50 Jahre ging. Ich habe immer die erste Kurve beim Rennen im Auge und nicht die letzte.
Ja, das kann man sich schön vorstellen. Das ist ein schönes Bild. Und es kann, es darf noch mehr kommen, Eva Dembski, oder es darf auch dann eben zum Schluss kommen.
Zum Schluss?
Ja, ich meine das Buch.
Das weiß man komischerweise. Ich weiß nicht, Thomas Mann hat, glaube ich, mal gesagt, jeder Roman hat eine Tür, die ins nächste Buch führt. Das ist ganz spannend, weil das stimmt. Ich habe mit Schlüssen nie Probleme gehabt. Ich habe Kollegen, hochgeachtete Kollegen, die sich überhaupt nicht vorstellen können, ein Buch zu beenden und wo nur durch die Gewaltsamkeit des Verlags gewisse Zäsuren gemacht werden, damit man das Ding noch in der Hand halten kann. Das hatte ich nie, dieses Problem. Das Proustische war nicht meins. Meine Götter sind auch andere. Also meine Götter sind eigentlich diejenigen, deren Romane lakonische große Erzählungen sind, wie Carson McCullers oder Catherine Mansfield, oder die nicht verliebt ihren eigenen Garnituren und Arabesken hinterherschauen, sondern die einfach erzählen, etwas erzählen, was erzählt werden muss.
Sie haben von Ihren literarischen Göttern bzw. Göttinnen gesprochen, Eva Dembski. Dann kommen wir doch jetzt mal zu den musikalischen mit der nächsten Musik. Ist das auch eine Göttin?
Naja, das ist eine schräge Göttin. Also Marlene Dietrich, die ja für uns irgendwie auch eine Ikone schon war, nicht nur wegen ihrer Stimme und ihrer Erscheinung, sondern eben auch wegen ihres Verhaltens während des Krieges. Dieses Sag mir, wo die Blumen sind, also ihre Version, die haben wir schon alle sehr gern gemocht, obwohl es uns unglaublich fremd und fern vorkam. Aber ich kann mich erinnern, dass es auf jeder Party irgendwann mal auftauchte, spät in der Nacht.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen?
Wir hörten von der Frankfurter Schriftstellerin und Journalistin Eva Dembski ausgesucht, Marlene Dietrich mit Sag mir, wo die Blumen sind. Gastgeberin im Doppelkopf heute ist Sylvia Schwab. Ich habe Sie jetzt bewusst als Frankfurter Autorin vorgestellt, Eva Dembski. Sie sind ja in Regensburg geboren. Sie sind hier in Frankfurt zur Schule gegangen, ins Gymnasium. Sie haben dann in Freiburg und Mainz studiert und sind zurückgekommen nach Frankfurt. Mhm. Die Stadt hat sich in diesen 40 Jahren, die es ja nun inzwischen sind, sehr verändert. Zuerst mal natürlich optisch, architektonisch, es ist ja fast kein Vergleich mehr mit damals, aber natürlich auch literarisch. Und zum Beispiel hat sie sich auch ein bisschen schmaler gemacht, könnte man sagen, mit dem Weggang des Suhrkamp Verlags nach Berlin. Ist ja es hier auch so ein bisschen ja, weniger geworden oder vielleicht in Ihren Augen auch wieder ein bisschen persönlicher?
Ich habe Frankfurt als Literaturstadt nicht unbedingt nur mit den ihr innewohnenden Verlagen in Verbindung gebracht. Also Literatur entsteht ja nicht in Verlagen, sondern da kommt sie dann hin, wenn sie entstanden ist, wenn sie Glück hat. Ich glaube, dass die Wirkung der Verlage in eine Stadt hinein viel kleiner ist, als man sich das vorstellt. Eine Rolle spielen die Orte, wo gelesen wird. Und da haben wir hier ja nur wirklich eine große Auswahl im Laufe der Jahre bekommen. Es spielen die Kollegen eine Rolle. Und da sind ja immer noch ein paar nicht in Berlin. Und es spielen natürlich die Freundeskreise und das, was man von einer Stadt erwartet, eine Rolle. Und Frankfurt macht es einem leicht, insofern, dass niemand auf die Idee käme, von Frankfurt irgendwelchen Glamour, der sein Licht auf ihn oder sie wirft, zu erwarten. Haben wir gar nicht. Und das ist ja ganz angenehm.
Es hat sich ja auch der Literaturbetrieb geändert. Und das auch innerhalb dieser 40 Jahre jetzt. Also mit der Tatsache, dass es jetzt inzwischen Bücher fast nur noch von Agenten vermittelt werden. Dass Autoren im Internet geboren werden. Dass Romane per Copy und Paste von hier nach da geschoben werden. Hat das auch Einfluss auf das Schreiben? Also nicht nur die Schreibenden, sondern auch auf das Schreiben ganz allgemein?
Ja, ganz bestimmt. Das ist auch eine Wirkung, die ich ungeheuer spannend finde. Ich gehöre überhaupt nicht zu den Leuten, die in ihren Papierbergen sitzen und deren baldiges Hinscheiden beweinen. Ganz und gar nicht. Ich finde die Möglichkeiten im Internet so aufregend. Natürlich mit den innewohnenden Gefahren, aber warum auch nicht? Das wird sich schon irgendwann ausmänteln und so ein Buch wie der Wolfgang Herrndorf, der ja im Netz geboren wurde, der, ich habe es nicht im Netz gelesen, ich habe es nicht als Blog gelesen, sondern als Buch, der eine solche Wucht und eine solche archaische Kraft hat.
Sie meinen jetzt seine Arbeit und Struktur.
Mhm. Dass solche Dinge da entstehen können, weiß ich, finde ich mehr als spannend. Und ich sage von mir selber überhaupt nicht, dass ich das niemals ausprobieren würde.
Also Sie sind auch nicht Pessimistin in dem Sinn, Eva Demski, dass Sie sagen, das gedruckte Buch wird eines Tages mal verschwunden sein. Und wir werden nur noch CDs und Bildschirme haben?
Ich weiß es nicht. Die Keilschrift auf Tafeln ist auch verschwunden. Das Buch ist irgendwann mal auf die Welt gekommen. Das ist gar nicht so lange her. Jedenfalls, dass es jeder für sich kaufen konnte. Und wahrscheinlich wird es eines Tages auch wieder verschwinden. Wie alles. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht, sagt der Frankfurter Autor, nicht ganz Unbekannte. Ich kann nicht etwas beweinen, was noch da ist. Ich glaube so sehr an die Kraft des Analogen, also an die Kraft des Sinnlichen, dass das Digitale im Platz der Aufmerksamkeit auch wieder ein bisschen verrutschen wird. Davon bin ich überzeugt.
Sinnlich ist ein sehr schönes Stichwort, weil ich doch noch mal zurückkommen wollte auf Ihre Bücher, Eva Demski. Denn Ihr Werk hat ja was ganz ausgesprochen Sinnliches, und zwar in mehrerer Hinsicht. Zum einen natürlich durch seine Themen, also ob das die Liebe ist oder der Tod, ob das die Reisen sind, die Gärten, das Kulinarische. Es ist aber auch Ihre Art zu schreiben, die etwas sehr Sinnliches hat. Denn es gibt ja in Ihren Romanen so etwas wie eine fast zärtliche Liebe zum Detail. Also ganz viele, viele Textstellen kann man sich als Szenen unmittelbar vorstellen. Die dringen in einen ein, die sieht man nicht nur, die hört man förmlich, die riecht man förmlich. Wie nah sind denn für Sie eigentlich, Sie sind ja Tochter eines Bühnenbildners, Wie nah sind für Sie Schreiben und Malen?
Schreiben und Malen? Ich rede jetzt nicht von den bekannten Doppelbegabungen wie Gernhardt oder Grass oder so, sondern mit Wörtern malen. Es hat mehr eigentlich mit Film zu tun. Ich habe halt viel Film gemacht und merke immer wieder, dass ich so ein bisschen kameraartig gucke. Das fließt in mein Schreiben ein, ohne dass ich das aber so will. Ich mag schon, dass wenn sich jemand mit mir zusammen in meinem Text aufhält, dass der die Chance kriegt, zu sehen, was ich sehe und zu riechen, was ich rieche. Das Malen, ich habe immer furchtbar gern gemalt. Ich bin aber über eine kindlich dekorative Art nicht weggekommen. Und das ist eigentlich nur aus Spaß. Das hat nicht den Anspruch, perfekt zu sein, sondern ich gehe halt auch gern mit einem sehr feinen Pinsel um und gucke, ob ich einen Pilz hinkriege. Die Dinge sind einander alle nah. Das Einzige, was vielleicht wirklich eine andere Ebene ist, ist Musik.
Ja, und wie ist das mit dem Schreiben und Musik? Auch das hat ja viel miteinander zu tun. Auch in Texten gibt es Melodie, gibt es Ton, gibt es Rhythmus.
Sicher, aber große Musik ist die, wo ich nicht mehr darüber nachdenke, wie sie gemacht ist. Weil ich genau weiß, ich werde es nie rausfinden. Ich weiß nicht, wie ein Mozart beschaffen war oder wie ein Beethoven beschaffen war oder wie ein Alban Berg beschaffen war. Ich weiß es nicht. Ich kann mich dem nähern und mein eigenes Bild mit hinzufügen.
Aber ist es nicht mit großen Romanen ganz genauso, Eva Demsky?
Doch, gar nicht. Da weiß ich genau, wie die gemacht sind. Also ich kenne keinen Autor, keine Autorin, es sei denn, sie ist völlig von sich selbst besoffen, die nicht sich angucken, wie ist so ein Grimmelshausen oder ein Don Quixote oder wie ist ein Thomas Mann, wie ist es gemacht, wie ist es gebaut oder ein Proust meinetwegen. Da kann man schon drüber nachdenken. Beim Don Giovanni oder bei der Neunten nutzt es nichts, wenn ich drüber nachdenke.
Ja, Eva Demsky, jetzt sind wir schon wieder bei der nächsten Musik. Noch ein Star.
John Baez. Meine Mutter hat die gehasst. Immer wenn wir, meine Freundin Meta und ich, wir hatten die ganz früh entdeckt in so einem Münchner Schallplattenladen, den es nicht mehr gibt, habe ich die erste John Baez-Platte gekauft. Da bin ich noch zur Schule gegangen. Und wir waren völlig süchtig nach der. Und meine Mutter sagte immer, könnt ihr nicht dieses Totengeheule ausmachen? Die konnte diese hohe Stimme nicht ertragen.
Und wir hören jetzt?
Plaisir d'amour.
Dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. Joys of love are but a
Doppelkopfgast in HR2 Kultur ist heute die Schriftstellerin und Journalistin Eva Demsky. Mein Name ist Sylvia Schwab. Wir hörten von Eva Demsky ausgesucht John Baez mit Plaisir d'amour. Sie haben heute Geburtstag, Eva Demsky. Sie werden 70 Jahre alt. Ist das alt in Ihren Augen?
Ja. Ja, das, ich meine, gut. Es kommt immer auf die Richtung an, aus der man guckt. Ich habe ein paar 90-jährige Bekannte, die das sicher nicht alt finden würden. Und eine 20-jährige kann sich gar nicht vorstellen, dass
wie sich das
gibt. Ja, Natürlich ist es alt, aber das ist eigentlich auch ganz gut so, weil es gibt so bestimmte Sachen, die man sich nicht mehr vorzunehmen braucht. Also die berühmten 5 Kilo, die man noch abnehmen will seit ungefähr 40 Jahren, nur ist gut, ja, oder so. 70 ist eine komische Zahl, ja, das ist richtig, aber...
Das habe ich nicht gesagt.
Ja, ich finde das. Aber das ist eine Binsenweisheit, dagegen hilft nur jung sterben. Und das ist mir ja nun offenbar nicht gelungen.
Das ist nicht passiert, aber Sie haben eben erzählt, dass Sie doch einige Menschen sehr früh verloren haben.
Ja,
also dass von Anfang an der Tod doch schon auch für die junge Frau ein Begleiter war. Und das war nicht nur Ihr Mann, der mit Anfang 30 gestorben ist?
Nein, nein, es waren noch sehr viele Freunde. Es gab richtige Selbstmordwellen. Es gab das Pathos des jungen Todes. Das kenne ich schon ganz gut. Es gab die frühen Tode in der Familie, die zum Teil dramatisch und zum Teil ganz leise waren. Der Gevatter ist mir nicht unbekannt.
Mit 70 schaut man ja auch ab und zu zumindest gerne zurück. Und es gibt ja einen sehr schönen Grund, auch zurückzuschauen. Es gibt eine sehr schöne Ausstellung. Im Augenblick läuft sie im Fenster zur Stadt oder im Fenster der Stadt hier in Frankfurt. Und diese Ausstellung hat den sehr hübschen Titel Eva Demskys Köfferchen. Sind Sie nett und erzählen einfach mal, wie kam es zu diesem Titel und auch zu dieser doch ganz besonderen Kombination vieler, vieler kleiner Dinge und Gegenstände aus Ihrem Leben?
Ach, das ist eigentlich hauptsächlich Wolfgang Schopf geschuldet, den ich kennenlernte, als eben das Suhrkamp-Archiv Frankfurt verließ. Und ich über etwas mit ihm sprach, was mir eigentlich schon Jahrzehnte am Herzen liegt, ohne dass ich da an mich gedacht hätte. Ich fand halt immer, dass so viele spannende Nachlässe von Schriftstellern die Stadt verlassen hatten. Und
nach Marbach gingen.
Nach Marbach gingen oder nach Hannover gingen oder nach Berlin gingen oder sonst wohin. Ich fand, Frankfurt hätte eigentlich sowohl die Potenz als auch die Erkenntnis der Notwendigkeit haben können, die Flügel der Stadt auch über das zu breiten, was in ihr entstanden ist. Wir haben ja solche Sachen, nur eben nicht diese Art Frankfurter Nachlässe, wenn man so will. Wir haben ja Stadtarchiv und wir haben Hochstift und es gibt ja allerlei schöne Dinge, aber wir haben eben auch allerlei potente, durchaus lebendige Arbeitende hier in dieser Stadt. Machen wir es kurz. Also ich zeigte dann Wolfgang Schopf den Schrank, in den ich meinen Krempel gesteckt habe im Lauf der Jahre. Und ihm fiel auf, dass ich da vieles, auch die Tagebücher, in Köfferchen gesteckt hatte. Mir ist das überhaupt nicht aufgefallen.
Also in echte Köfferchen, Lederköfferchen.
Lederköfferchen, zum Teil aus der Familie, zum Teil vom Sperrmüll, wenn ich da schöne gefunden habe, irgendwie. Und das ist ja sehr witzig, weil man kommt sich ja selber nicht auf die Schliche. Also ich, sesshaftester Mensch, den man sich denken kann, seit über 40 Jahren in der gleichen Wohnung, mache da heimlich mein schriftliches Fluchtgepäck, ohne dass mir das klar geworden wäre. Aber dem wunderbaren Archivar, leidenschaftlichen Archivar, Wolfgang Schopf, wurde das klar. Und der kam auf die Idee, das so zu machen.
Eva Demsky, zum Abschluss unseres Gesprächs habe ich die Bitte, dass Sie mir 2, 3 kurze Fragen auch ganz kurz beantworten. Eines, es ist mir aufgefallen, dass Sie kaum oder gar nicht Gedichte geschrieben haben. Warum?
Es gibt Hunderte.
Gut, die Frage streichen wir.
Ich habe nie publiziert. Meine Gedichte liegen in eben diesem Schrank.
Und
auch
warum?
In einem Köfferchen. Wollte ich nicht. Ich wollte, meine Gedichte gehören mir.
Wenn jetzt die Journalistin Eva Demsky der Autorin Eva Demsky eine Frage stellen dürfte, was würde die Journalistin besonders interessieren?
Die habe ich beide nie voneinander trennen können. Denn die eine erzählt Geschichten und die andere auch. Die eine nimmt sich mehr Zeit, die andere weniger. Ich würde als Journalistin die Autorin fragen, warum haben Sie denn keine Lust mehr zu reisen?
Und warum haben Sie keine mehr?
Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Es gibt einen Lieblingssatz von mir, der kommt in einem Film vor von Helmut Dietl. Der Film heißt Rossini und ich habe ihn 1000 Mal angeguckt. Und der Protagonist, Patrick Süskind, der in dem Film von Joachim Krohl gespielt wird, wird von einer in schwarze Unterwäsche gesteckten Kellnerin sexuell überfallen. Die denkt, er wünscht sich nichts mehr als das. Und er liegt wie ein Käfer auf einem Sofa, zappelt mit allen Armen und Beinen und sagt, ich bin Schriftsteller, ich brauche nichts zu erleben. Und das ist mein Lieblingssatz. Und ich glaube, deswegen reise ich nicht mehr so gern.
Heute ist Ihr 70. Geburtstag, Eva Demsgeben. Haben Sie einen besonderen Wunsch? Ich halte es mal ganz offen.
Ja, aber die Leute, die ihn mir erfüllen können, die wissen ihn.
Und wenn ich Ihnen jetzt eine Geburtstagsparty organisiere mit allen Gästen, die Sie einladen wollen, und die müssen auch nicht mehr leben, die dürfen tot sein, das dürfen Künstler, Musiker, Freunde, wen hätten Sie gern dabei?
Ich hätte gern Carson McCullers dabei, weil sie gut feiern konnte. Ich hätte sehr, sehr gern meinen alten Lektor Fritz Arnold dabei. Also meine Eltern dürfen gern auch kommen. Sagen wir so, es wäre hübsch, wenn es ginge, ein Fest der lebenden Untertoten zu machen.
Ja, so hatte ich mir das auch gedacht. Eva Demsgeben, damit sind wir am Ende unseres Gesprächs angelangt und damit auch bei einer letzten Musik. Was hören wir da jetzt?
Ja, Gott sei Dank kommt jetzt was Lustiges. Ne? Man hat ja sowas melancholisch die ganze Zeit. Jetzt kommt Miriam Makeba, Pata Pata, ein Stück, auf das man unglaublich gut tanzen kann.
Aber bevor wir die hören, Miriam Makeba, Ihnen, Eva Demsky, ein sehr herzlichen Dank für dieses Gespräch und einen ebenso herzlichen Glückwunsch noch einmal zu Ihrem 70. Geburtstag heute. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie aktiv, schreiben Sie uns noch viel. Was möchten Sie noch bleiben?
Neugierig. Ja, neugierig.
Bleiben Sie neugierig. Bei unseren Doppelkopfhörern in HR2 Kultur verabschiedet sich Sylvia Schwab.